Deutschlandfunk Interview.
Und zugehört hat Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Guten Tag, Frau Major.
Guten Tag.
Frau Major, seit dem Vormittag, wir haben es auch in den Nachrichten gemeldet, gibt es immer mehr Meldungen aus Moskau und Kiew, die auf Entspannung hindeuten. Moskau schickt erste Truppen zurück in die Standorte, aus denen aus Kiew kommt sogar die Einschätzung des Außenministers, die Diplomatie habe gewonnen, die eine Invasion sei vorerst abgewendet. Erfüllt das auch Sie mit Hoffnung oder sind das alles eher taktische Manöver?
Wenn das alles so stimmt, wären das natürlich enorm gute Neuigkeiten. Aber ich sage ganz ehrlich, dass ich auch etwas vorsichtig bin und gern die genaue Nachrichtenlage abwarten würde und da jetzt noch nicht schnell Schlüsse ziehen. Denn die Frage ist ja, worauf baut diese Hoffnung auf Entspannung auf? Sind es diese angesprochenen Entwicklungen im Bereich Minsker Abkommen oder auf welche Entscheidungen? Warum zieht Moskau die Truppen zurück? Ist das langfristig belastbar? Und da fehlen noch viele Informationen. Ich bin auch deshalb so ein bisschen vorsichtig, weil ja die Unterschiede in den Forderungen von Russland auf der einen Seite, Europa, USA, NATO auf der anderen, so grundsätzlich anders sind. Das sind ja keine Kleinigkeiten, sondern da geht es ja letztlich nicht nur um die Ukraine, sondern darüber, wie wir in Zukunft Sicherheit in Europa organisieren wollen. Stichwort freie Bündniswahl.
Und das bedeutet für Sie, dass Sie im Moment, wenn ich das so richtig interpretieren würde, den Braten noch nicht so richtig trauen, Frau Major. Ich frage dann nochmal nach, es gab ja schon gestern aber so, ich würde sagen, fast inszeniert wirkende Bilder aus Moskau, wo Wladimir Putin mit seinem Außenminister Lavrov zusammensitzt, wo die beiden beraten, ob man weiter verhandeln will und wenn ja, was er Lavrov davon halte. Sind das jetzt Anzeichen für ein Umdenken in Moskau, ein vorsichtiges Umdenken vielleicht oder ist das alles Inszenierung?
Das kann ich überhaupt, also das ist unheimlich schwer einzuschätzen. Wenn es wirklich ein Zeichen wäre, dass man in einen Prozess kommt, Deeskalation und Gespräch, wäre das hervorragend. Aber ich finde das nochmal wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur um die Ukraine geht hier, sondern dass wir tatsächlich einen ordnungspolitischen Konflikt haben. Was ich damit meine, ist, dass die Position von Russland und den USA in weiten Teilen wirklich inkompatibel sind. Denn es geht um Grundsatzfragen, NATO-Beitritt für die Ukraine, aber auch die Fragen von Souveränität, Unverlässlichkeit von Grenzen, freie Bündniswahl. Und da sind die Positionen einfach unheimlich schwer voneinander zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt schaffen, einen Prozess aufzusetzen, wo wir langfristig über Sicherheitsinteressen über Europa reden können, ist es hervorragend. Aber das wird keine einfache, schnelle, eindeutige Lösung jetzt sein.
Sehen Sie denn Möglichkeiten, dass diese sehr weit auseinanderliegenden Positionen Russlands auf der einen und ich sag mal jetzt in Anführungszeichen des Westens auf der anderen Seite, dass es da Schnittmengen geben kann?
Also wenn man sich die Position anguckt, dann ist es da sehr schwer, einen Kompromiss zu finden. Beispiel nochmal der Souveränität. Wenn Russland die Souveränität der Ukraine de facto in Frage stellt, wenn es sagt, kein Beitritt zur NATO, oder wenn Russland sagt, aus den östlichen NATO-Staaten müssen die Waffen abgezogen werden, und gleichzeitig der Westen, wie Sie es eben gesagt haben, diese Position für nicht verhandelbar hält und sagt, nein, die Souveränität kann man nicht verhandeln und auch die NATO-Sicherheitsversprechen stehen, kann man da keinen Kompromiss finden. Man kann eine Mäßigung finden. Und da ist es wichtig, dass man jetzt sagt, wir können uns über andere Themen, beispielsweise Rüstungskontrolle, Transparenz in Manövern, können wir uns annähern und können Gesprächsrahmen schaffen, um zu deeskalieren und langfristig Lösungen anzudenken. Aber nochmal, das ist kein Quick Fix, das ist ein langfristiger Prozess, den wir jetzt anfangen können. Das ist enorm wichtig, aber das gelingt auch besser, wenn es keine Truppen mehr an der Grenze gibt, wenn also die militärische Eskalation etwas gebannt ist.
Frau Major, wie beurteilen Sie denn das bisherige Auftreten des Westens in diesem Konflikt und in dieser Krise? Also die Androhung von Sanktionen, die für Russland sehr schmerzhaft werden würden. Bringt das alles seine Wirkung, die man sich davon erhofft in Moskau?
Also ich denke, dass die Kombination von den drei Bereichen, politische Reaktion, militärische Reaktion und wirtschaftliche Reaktion, dass die eine Rolle gespielt haben. Also politisch hat es der Westen tatsächlich geschafft, geeint, gemeinsam und koordiniert aufzutreten. und einerseits Russland sehr stark zu kritisieren, aber auch immer zu sagen, wir sind für diplomatische Lösungen offen im Normandie-Format, im NATO-Russland-Rat, im bilateralen Russland-USA-Verhältnis. Das heißt, dass diese politische Geschlossenheit und die amerikanische Führung letztlich war sehr wichtig. In der Kombination mit wirtschaftlichen Androhungen von Sanktionen und harten Konsequenzen, etwa im Bankenbereich oder Nord Stream 2, und den militärischen, das heißt Schutz der NATO-Staaten, etwa Erhöhung von Alarmbereitschaft, aber auch teilweise militärische Unterstützung der Ukraine. Und die Kombination von den dreien, vor allem aber, dass Europäer und Amerikaner so gut sich abgestimmt haben, hat eine große Rolle gespielt. Wir erinnern uns an Afghanistan, der Abzug letzten Sommer. Das war ein ganz anderes Bild, was der Westen da geliefert hat.
Kommen wir noch einmal auf die spezielle Rolle Deutschlands zu sprechen, Frau Major. Unter Angela Merkel gab es ja fast schon so einen besonderen Draht nach Moskau. Kann Olaf Scholz da jetzt anknüpfen oder muss sich so einer wie er, der frisch ins Amt gekommen ist, aus russischer Sicht vielleicht, dass sich das Vertrauen vielleicht auch noch erst verdienen durch seinen Auftreten?
Ich glaube, es ist völlig normal, dass jeder Kanzler in seine Rolle finden muss. Und nach 2 Monaten etwa ist das auch noch sehr früh, um das einzuschätzen. Zumal Kanzler Scholz ja auch die Position seiner Koalitionspartner mitdenken muss. Also die Grünen sind beispielsweise deutlich kritischer und sprechen es auch deutlicher aus mit Blick auf Russland als weite Teile der SPD. Ich denke, dass es gut wäre, wenn Deutschland da eine wichtige Rolle spielen kann, um deutsche Interessen und europäische Interessen zu vertreten. Aber man muss auch anerkennen, dass in den letzten Wochen dieses Konflikts Deutschland sich mit seiner sehr späten und sehr zögerlichen Positionierung den Ruf eines etwas unsicheren Kantonisten eingehandelt hat. Das ist überzogen, ist auch in weiten Teilen ungerechtfertigt, weil Deutschland sehr viel macht mit Blick auf die Ukraine. Aber diesen Eindruck, dass Deutschland zögerlich ist mit Blick auf Waffenlieferungen, dass möglicherweise die Beziehung zu Russland uns wichtiger ist mit Blick auf Nord Stream 2 als zu den Partnern. Diesen Eindruck, den muss man auf jeden Fall zerstreuen. Und deswegen ist dieser Besuch jetzt auch so wichtig, auch um zu zeigen, also der Besuch von Scholz so wichtig, auch um unseren Partnern in Europa und auch in den USA zu zeigen, dass Deutschland einfach komplett fest verankert in EU und NATO ist und dass es keine Wackelpartien gibt und der Westen tatsächlich geeint und geschlossen ist. Also das ist eine ganz wichtige Nachricht, die von diesem Besuch ausgehen muss.
Letzte Frage, Frau Major. Wenn wir jetzt nochmal direkt auf den Besuch von Olaf Scholz in Moskau blicken, was ist da denkbar als Ergebnis? Was könnte Scholz bei Wladimir Putin eventuell jetzt erreichen, ganz konkret?
Also wenn es tatsächlich möglich wäre, eine militärische Deeskalation anzustoßen, also die angesprochenen Truppenreduzierungen, die Sie am Anfang des Gesprächs gesagt hatten. Wenn es möglich wäre, diese militärische Deeskalation anzuschließen und damit den Raum für einen politischen Prozess zu öffnen, zu sagen, wir können uns über Sicherheitsinteressen, über unsere Vorstellungen austauschen, beispielsweise über niedrigschwellige Themen wie konventionelle Rüstungskontrolle, Transparenz, Übungen. Das wäre ein enormer Fortschritt. Also militärische Deeskalation anstoßen und Raum für einen politischen Prozess zu eröffnen, der noch einmal lang sein wird und der nicht einfach sein wird, weil es hier nicht um Kleinigkeiten geht, sondern um grundsätzliche Vorstellungen, wie wir als Staaten in der internationalen Sicherheitspolitik miteinander umgehen wollen, ob wir Einflusssphären haben wollen, ob es Großmächte gibt oder ob wir an Prinzipien wie Souveränität, Bündniswahl, freie Bündniswahl und territoriale Integrität festhalten. Deswegen Deeskalation und Prozess, das wäre ein enormer Fortschritt.
Claudia Major war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank.